Ich freue mich, dass ich da sein darf und ich freue mich, dass ich für euch predigen darf. Und ich sage es nochmal, ich freue mich drauf, weil ich selber mir das sagen muss, weil ich so aufgeregt bin wie das letzte Mal vor einer Heiligabendpredigt. Vielleicht ist es euch in den letzten Wochen ähnlich gegangen wie mir. Du stehst morgens auf, ziehst so den Rollladen hoch und guckst raus und es ist dunkel. Und es hat Nebel. So richtig dichter Nebel. Als ich von dem hohen, wunderschönen Heiderbach in das tiefe, tiefe Rohrdorf gezogen bin, musste ich mich daran extrem gewöhnen. Damals hat meine Mama zu mir gesagt, boah, in Rohrdorf ist November bis mindestens März die Hölle. Und ich habe gedacht, naja, jetzt übertreibt sie aber. Mittlerweile würde ich es unterschreiben. Es ist ein Albtraum. Man hat das Gefühl, manchmal bis um 11, 12, es wird nicht hell. Und es stresst mich. Das liegt an der Nagold. Und so schön die Nagold auch ist, so ertappe ich mich trotzdem oft, dass ich rausgucke und denke, ah Mensch, so Sonne wäre schon auch schön. So ein bisschen. Und dann habe ich so mir Gedanken zum Thema Nebel gemacht. Und als ich so rausguckt habe und über diesen Nebel nachgesonnen habe, kam mir tatsächlich genau das aufs Herzen, predige mal über Nebel. Und jetzt können wir natürlich so eine schöne, Simon, darfst du mir die erste Folie geben oder Liane, ich weiß nicht, wer genau. Moment. Tut. Und ich habe es überschrieben mit Leben im Nebel. Und wusstet ihr, dass es Nebel rückwärts gelesen Leben heißt? Kleines Wortspiel. Ja. total spannend. Irgendwie hat es wohl einen Zusammenhang. Nebel, Leben passt irgendwie zusammen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es manchmal so, dass ich das Gefühl habe, tatsächlich, ich stehe im Nebel. Da gibt es so Tage, an denen habe ich so den Eindruck, ich sehe alles so verschleiert, so verzerrt. Ich habe keinen klaren Durchblick. Ich irre so umher und das war in den letzten 2, 3 Tagen war das ganz stark bei mir, dass ich das Gefühl hatte, meine Gedanken spielen irgendwo fange, ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Und immer mal wieder taucht was auf und dann sehe ich so Fragmente, aber ich habe irgendwie den Durchblick verloren und in meinem Kopf ist alles durcheinander und alles irgendwie irre. Und dann weiß ich gar nicht, wie komme ich denn da jetzt raus? Da gibt es so Vormittage, da denkst du um 9 Uhr, naja gut, besser wird es eh nicht, jetzt kannst du auch wieder gehen. Weil der Tag ist schon rum. Wahrscheinlich geht es nur mir so. Und ich frage mich dann, wie komme ich denn da jetzt wieder raus? Gegen Nebel in der Natur hilft Licht. Also habe ich kurz gedacht, vielleicht ja auch bei mir. 1992 hat mein Papa ein Lied mit mir gehört und ich liebe es immer noch. Die Fantastischen Vier, lass die Sonne rein. Ja, ja. Und wie blöd, wenn einem das in der Predigtvorbereitung auffällt und du dann ein YouTube-Video noch angucken musst und dann noch überlegen, was waren damals noch und was ist und du dich dann total verzettelst und du wieder im Nebel umherirrst. Lass die Sonne rein, das ist so einfach. Mach's doch. Denk positiv. Und jetzt können wir so schöne Kalendersprüche aufmachen und uns überlegen, wie können wir denn die Sonne in unser Herz lassen? Aber das machen wir heute Morgen nicht. Ich glaube, dass jeder von euch schon seine eigene Strategie hat, wie er mit solchen Nebelsituationen umgeht. Der eine liest gern, der andere macht einen Spaziergang, der nächste macht Sport. Das haben übrigens meine Männer mir im Kollektiv gewünscht, als ich unleidig wurde zu Hause. Geh doch laufen, Mama. Ja, manchmal hilft es. Eine Dusche. Ich brauche ganz gern, liebe ich so Mindmaps oder To-Do-Listen, dass ich meinen Überblick mir verschaffen kann. Alles Mögliche hilft gegen den Nebel am Tag. Aber was ist mit so Nebelzeiten? Ja, so längere Phasen, wo du so das Gefühl hast, du stehst vor Herausforderungen, wo du irgendwie nicht richtig weißt, wie gehe ich jetzt damit um, vor Entscheidungen, die dich irgendwie überwältigen, denen du dich nicht gewachsen fühlst. wer oder was hilft jetzt da? Und wie ich so darüber nachgedacht habe, kam mir die Frage, kann es sein, dass wir als Gesellschaft ein Leben im Nebel führen? Getrübtes Glück, sehr cool ausgedrückt. Und so vieles wird in unserem Alltag schön geredet. Alles ist okay. Jeder so, wie er denkt. Oder gibt es überhaupt noch ein richtig oder ein falsch? Und darf ich es auch noch sagen? Die Wahrheit ist doch eigentlich so relativ. Irgendwie fehlen mir oft klare Regeln, so richtig klare, klare Regeln. Es gibt wenig Struktur und noch weniger Korrektur. Und immer weniger Menschen wollen Verantwortung übernehmen oder sogar Position beziehen. Und die, die es dann tun, die schreien so laut und beziehen so stark Position in Situationen, wo ich mich frage, ob es fragwürdig ist, was sie da so schreien. Ob es wirklich sogar verantwortungslos ist, was geschrien wird. Und dann ist es so, dass ich tatsächlich das Gefühl habe, irgendwie sind unsere Augen verschleiert. Vielleicht haben wir uns schon dran gewöhnt, so wie wir uns dran gewöhnen, wenn es dunkel ist, wenn die Augen sich an die Dunkelheit gewöhnen. Und vielleicht ist es schon einfach kuschelig. Und ich nehme mich da selber voll mit rein. Vielleicht hat uns der Nebel schon so träge gemacht und uns schon so angepasst, wie so eine schwere Decke uns auf die Couch gelegt. Und vielleicht haben wir uns noch einen schönen Tee dazu gemacht und haben uns da eingemummelt. Und wir lassen uns lieber berieseln, wie drum zu ringen um die Wahrheit oder sogar sie zu äußern oder für was einzutreten. Und ganz bestimmt gibt's ganz viele gute Gründe, das zu tun. Garantiert. Mir fallen da auch viele ein. Und ganz klar ist, dass wenn ich Farbe bekennen möchte, muss ich wissen, was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Und mit der Frage beschäftige ich mich jetzt echt schon seit langem. Im ACI-Coaching sagen wir das ganz oft, was ist die Wahrheit? Was ist die jetzt? Und je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr wird mir klar, dass die Antwort auf die Frage, was ist die Wahrheit, genauso komplex ist, wie sie auch einfach ist. Und das ist mein zweiter Punkt. Wie gehe ich jetzt um mit Nebel im Leben? Ob ich im Nebel jetzt lebe oder ab und an mal Nebel in meinem Leben habe, beides kommt vor und beides braucht einen Umgang. Also wie ich oben schon gesagt habe, was hilft bei Natur gegen Nebel? Die Sonne. Die Sonne macht warm und die Wärme lässt das Wasser verdunsten. Ich bin kein Physiker und ich werde es euch auch nicht genau erklären können, wie das funktioniert. Aber vielleicht kann ich es übertragen. Ihr kennt den Satz alle aus dem Johannesevangelium 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ich bin kein Theologe. Ich bediene mich aus Büchern, aus dem Internet und aus der Bibel. Und ich suche die Wahrheit und ich habe eine Definition für mich gefunden, die wohl aus dem Hebräischen rausrührt und für mich plausibel ist. Und hier beschreibt, Wahrheit beruht in den hebräischen Texten auf einer Glaubenserfahrung beziehungsweise auf Vertrauen. Es hat mit Wahrhaftigkeit und mit Glaubwürdigkeit zu tun. Und jeder von uns, der Jesus jemals in seinem Leben erlebt hat, der weiß, dass Jesus glaubwürdig ist. Jesus ist wahrhaftig. Jesus ist vertrauenswürdig. Wer was anderes sagt, hat ihn noch nicht erlebt. Und wenn ich die Definition von Wahrheit so für mich anwende, dann ist für mich auch ganz klar, dass alles, was in der Bibel steht, Wahrheit ist. Wahrhaftigkeit. Auch vertrauenswürdig. Und dann gibt es so Themen in unserer Gesellschaft, die wir eben gern unter den Schleier des Nebels verdecken. Wo die mediale Welt auch so ein bisschen ausblendet. Ja, das wenig auftaucht in eurem Algorithmus. Über die man einfach nicht so beim Kaffeetisch oder im Büro mal so kurz spricht. Macht mal den Versuch. Fragt mal morgen. Na, was glaubst du? Woran wirst du sterben? Herzinfarkt? Schlaganfall? Lange Krankheit? Oder fragt mal die Kassiererin am Aldi. Und, wo verbringen sie ihre Ewigkeit? Darüber reden wir nicht. Das machen wir nicht. Ich auch nicht. Und da gibt es so Themen wie die persönliche finanzielle Situation. Warum manches ist, wie es ist. Und es ist fast genauso anstößig, das anzusprechen, wie unsere Neigungen im Schlafzimmer. Darüber reden wir auch nicht. Und selbst unter uns Christen gibt es Themen, die wir immer wieder irgendwie umschiffen und denen wir so gerne aus dem Weg gehen. Sünde ist ein geiles Wort. Und ich sehe schon, wie jedem bei jedem aufploppt. Jeder hat seine Erfahrung damit. Jeder weiß für sich eine Definition von Sünde. Und jeder hat seine Prägung damit gemacht. Die Bibel ist voll von dem Wort. Zu Recht, weil es Relevanz hat. Der Moritz kam am Freitag aus dem Jugendkreis und hat mir so erzählt, dass sie sich an dem Abend gegenseitig ihre Sünden bekannt haben und sich Vergebung zugesprochen haben. Und dann sitzt du als Mutter, genau, liebe Elisabeth, am Lenkrad und denkst, fuck, hoffentlich hat der nicht viel über mich erzählt. Und was hat mein Sohn für Sünden? Womit beschäftigt er sich? Und dann atmest du ganz tief. Und dann hat mich mehr beschäftigt, dass er zu mir danach gesagt hat, Mama, warum haben wir das in der Gemeinde noch nie gemacht? Und es hat mich getroffen. Und das habe ich so ein bisschen mitgenommen und habe dann gedacht, naja, ich weiß schon ziemlich genau, warum. Und wenn ich ehrlich bin, bin ich Verfechter dessen, dass wir es nicht tun. Weil das ist grauslich. Wenn ihr wüsstet, wie cholerisch ich werden kann, wie ich in meiner Wut Dinge sagen kann. Wenn ihr wüsstet, wie ich so oft die Disziplin verliere, in Liebe den Menschen zu begegnen um mich rum. Was für ein Bild hättet ihr von mir? Da würde alles zerbröseln. Was würdet ihr von mir denken, wenn ihr wüsstet, wie ich manchmal mit meinen Kindern und mit meinem Mann spreche? 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Psalm 32, Vers 9. Darum bekannte ich dir meine Sünden und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Römer 4, Vers 7. Selig sind die, denen die Ungerechtigkeit vergeben und denen die Sünde bedeckt ist. Epheser 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Kolosser 2, Vers 13. Und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches. Und hat uns vergeben alle Sünden. Wir haben nicht nur Sünde, wir haben auch das Gegenmittel. Und wir Christen sind trotzdem noch nicht in der Lage, das einzusetzen. Und warum? Weil der Scham, der in unser Leben getreten ist, so groß ist. Die Scham, die uns hindert, und uns den Mut nimmt, das zuzugeben, zu bekennen. Wir machen aneinander, glaube ich, nicht wirklich Mut, wenn wir manches bagatellisieren. Ach ja, so ein schlimmes Wort ist mir auch schon mal über die Lippe gekommen. Das hilft kurz, aber das ist nicht wirklich Heilung. Damit beschwichtigen wir nur unser Gewissen. Aber wahrhaftige Ermutigung wäre doch, wenn wir einander zuhören würden, wenn wir mitleiden würden, wenn wir miteinander in den Kampf gegen die Sünde ziehen würden. Ich glaube, dass es sein kann, dass wenn Menschen sich bekehren, von 0 auf 100 in aller Gnade alle Freiheit bekommen. Aber ich glaube auch, dass es sein kann, dass Menschen, die sich bekehren, Gott in ihr Leben nehmen und trotzdem noch mit sündhaftem Verhalten zu kämpfen haben. Und beides ist richtig und beides ist in Ordnung. Und wer das entscheidet, wer kriegt, das sind nicht wir, das macht Gott. Und deshalb ist es doch so wichtig, wenn wir uns als Geschwister gegenseitig darin ermutigen, in den Kampf gegen die Sünde einzutreten. 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist, und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Hebräer 12, Vers 1. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Lukas 17, Vers 5. Und die Apostel sprachen zu dem Herrn, stärke uns in dem Glauben. Ich stelle heute Morgen eine steile These auf. Und ich bekenne heute Morgen vor euch allen meine größte Sünde. Aus Angst vor Ablehnung, aus Angst vor Verletzung, ist meine Scham so groß. Die ist größer als die Ehrfurcht, die ich vor Gott habe. Sprüche 9, Vers 10. Der Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn. Am Anfang vom Jahr hatte ich das Wort aufs Herz gekriegt, Ehrfurcht. Und ich bin immer noch kein Läufer und werde es auch nie werden. Aber ich habe angefangen, laufen zu gehen mit Kopfhörern im Ohr, einfach um diese Ehrfurcht zu erleben. Diese Zeit mit Gott zu haben. Und mit Ehrfurcht ist nicht gemeint die Angst vor Gott. Wir müssen nicht zittern vor Angst. Es geht um die Verbundenheit, diese unglaubliche Größe, Gott zu erkennen, wer er wirklich ist. Das ist unbeschreiblich, das kann ich nicht mit meinen Worten. Diese Ehrfurcht hat viel mit majestätisch zu tun, mit Unendlichkeit. Hosea 4, Vers 6. Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Weil du die Erkenntnis verworfen hast, so verwerfe ich dich, dass du mir nicht mehr als Priester dienst. Du hast das Gesetz deines Gottes vergessen. So vergesse auch ich deine Kinder. Es zieht sich durch Propheten, also durch die Bücher der Propheten. Der Vorwurf an Priester und an Schriftgelehrte, dass sie die Erkenntnis der Gottesfurcht nicht lehren. Dass sie es nicht weitergeben. Und was passiert? Es hat eine Auswirkung auf die Gesellschaft, auf die Welt, in der diese Priester und Schriftgelehrten leben. Und jetzt schlagt er morgen früh die Zeitung auf. Wo ist die Ehrfurcht vor Gott? Wo ist in unserer Gesellschaft die Kirche, die die Ehrfurcht vor Gott lehrt? Ich war in einem Gottesdienst, in einem Jugendgottesdienst mit den Kindern und ich höre den Prediger da vorne sagen, naja, ob Mose jetzt das Meer geteilt hat oder nicht, ist ja an sich nicht so dramatisch. Es geht darum, dass Gott groß ist. Auch da lerne ich zu atmen. Ich habe kurz rechts und links geguckt, ob der Moritz aufsteht oder nicht und dachte, okay, wenn er sitzen bleibt, dann halte ich es jetzt auch aus. Und die Predigt war damit auch relativ schnell zu Ende. Und ich hoffe und ich bete, dass das, was der da gesagt hat, nicht, dass er das nicht so gemeint hat, dass er einfach in seiner Aufgeregtheit oder was weiß ich vor sich hingeplappert hat. Aber wenn wir anfangen, die Bibel zu hinterfragen, Wunder zu hinterfragen, dann hinterfragen wir Gott. Und das hat nichts mit Ehrfurcht zu tun. Und da blutet mein Herz. Da muss ich mit mir ringen, dass ich nicht ungnädig werde. Wenn ich anfange, Wunder runterzureden, dann macht alles keinen Sinn. Offenbarung 22, Vers 18. Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagungen dieses Buches hört. Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand etwas von dem Wort des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben ist. Der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus, die Gnade des Herrn sei mit euch allen. Ich habe ein Buch gelesen von Johannes Hartl, Gott ungezähmt, und er beschreibt eine Geschichte von einem Restaurantbesuch. Und der Mann kommt in ein Restaurant und lässt sich an den Tisch führen und bekommt die Speisekarte und fragt dann, was es denn zu essen gibt. Und die Kellnerin sagt recht freundlich, also zum Essen ist eigentlich schon lange niemand mehr gekommen. Also die meisten kommen wegen des Ambientes, weil es hier so schön ist bei uns, weil man hier sich wohlfühlen kann. Aber nach Essen hat schon wirklich lange keiner mehr gefragt. Ich kann mal gucken, ob es noch irgendwo jemanden gibt, der sich daran erinnert, dass es früher hier mal was zu essen gab. Ich führe die Geschichte gar nicht furchtbar viel weiter aus. Aber ich habe mich gefragt, was bekommen Menschen, wenn sie mit mir in Kontakt kommen? Kriegen sie Essen? Helf ich ihnen, Gott zu erkennen? Ich bin selber so schnell mit Ratschlägen. Und ich habe diese Woche in der Nacht eine dermaßen verdiente Watsche von Gott gekriegt, weil ich mal wieder selber einfach vorne draus prescht bin. Und doch lieber erst mal ihn gefragt hätte. Und Gott ist gnädig und ich darf einfach wieder zu ihm kommen, darf Vergebung in Anspruch nehmen. Aber schaffe ich es, Menschen zu essen zu geben, feste Nahrung zu geben, die von Gott kommt? Ich glaube, um unsere Gesellschaft aus dem Nebel zu führen, ist genau das der einzige Weg. Und es gibt zwei Fragen, die all das beinhalten. Und wenn ich darauf eine Antwort habe, dann wird sich massiv etwas ändern. Die erste Frage ist, kannst du sie beantworten mit Ja oder Nein? Gibt es einen Gott? Und wenn es einen Gott gibt und du diese Frage mit Ja beantworten kannst, wer ist Gott? Und dann wirst du an der Ehrfurcht nicht vorbeikommen. Wenn du Gott kennenlernst, dann wirst du an der Bibel nicht vorbeikommen und dann werden sich alle Fragen in diesem Licht beantworten und so vieles wird so irrelevant und so egal, weil die Ehrfurcht vor Gott viel größer wäre. Gott wäre nicht Gott, würde er sich erklären lassen können. Wenn du jede Frage beantworten könntest, wenn du für alles eine Lösung hättest, dann bräuchten wir doch Gott nicht. Ich habe Anfang der Woche mit Moritz relativ lange über Hiob diskutiert. Weißt, sagt der Satan zu Gott, Hiob braucht dich doch gar nicht. Du hast ihn so gesegnet, er hat doch alles. Wieso soll er nach dir fragen? Und dann ertappe ich mich im Gebetstreff mit einem Missionar, der mir erzählt, wie in Asien Menschen von A nach B geschleppt werden, wie Missstände auf der Welt sind. Und dann kommt es zum Thema, ja, unserer, hast du Gebetsanliegen? Ein Scheiß habe ich Gebetsanliegen. Ich habe jeden Tag was zu essen. Ich muss keine Angst haben, dass meine Kinder nicht von der Schule nach Hause kommen, sondern entführt werden und zu irgendwelchen Kindersoldaten ausgebildet werden. Ich habe Strom, ich habe Wasser, ich habe ein Haus, ich habe neue Skistiefel, ich kann mir einen Skiurlaub leisten. Wir brauchen Gott nicht in dem, aber wir brauchen ihn hier im Herz, weil wir trotzdem so viele Sorgen haben, trotzdem so viele Nöte haben, trotzdem. Und ich darf die Bibel nicht selektiv lesen, ich brauche den Zusammenhang. Ich darf die Verse nicht rausziehen, so wie ich es jetzt heute Morgen fröhlich gemacht habe und euch einfach hingeschmissen habe. Ich brauche die ganze Bibel. Und das Anspruchsvollste, eine kritische Lehre zu entlarven, ist, dass fast alle Aussagen stimmen. Und beobachte das mal, ich liebe es sehr. Oft wird genau das betont, was alle abnicken können. Und das andere, diese kleine, fette Lüge, die steht so im Kleingedruckten. Ich nehme mal ein Beispiel. Es ist wichtig, dass jeder Mensch gleich ist. Da können wir fast alle abnicken. Aber wenn es dann um Geschlechteridentität geht, da scheiden sich dann die Geister. Gibt es Mann und Frau? Da können wir dann diskutieren. Die authentische Wahrheit muss sich nicht rechtfertigen, war ein Satz, den ich diese Woche gelesen habe. Und wenn Jesus jetzt das Wort und das Wort Gottes die Wahrheit ist, dann kann das vielleicht meine Sonne sein. Aber ich muss es nutzen. Und mein Mann hat euch eine nette Anekdote da dazu.
Genau, also es ist keine Anekdote, es ist einfach ein Bericht von mir. Und zwar schon eine Weile her, 2017, da war ich mit dem CFI Alpin, das ist der Schweizer CVADM, der hat so eine Alpinsportgruppe, mit denen war ich da unterwegs und wir waren da im, es war im Montafon und wir haben eine Skitour auf den großen Turm gemacht, das ist da so der höchste Gipfel dort oben. Und das ist jetzt auf dem Weg hoch zu uns und man sieht jetzt hier schön, wir haben natürlich super Bedingungen beim Start. Der Nebel war schön unten im Tal und wir sind so hochgelaufen und es war super, also gute Stimmung bei allen und ja, bestes Wetter. Kannst du mal das nächste Bild machen?
Bitte? Ja, habe ich.
Ja, perfekt, genau. Und das war dann quasi so der Blick vom Gipfel und man sieht jetzt hier schon, okay, gut, die Wolken, die kommen jetzt immer höher. Also die sind wirklich, wir sind hochgelaufen und im Prinzip ist so wie wir gelaufen sind, so sind die Wolken dann auch höher gekommen. Wir haben dann auf dem Gipfel noch schönes Wetter gehabt und dann sind wir abgefahren. Das erste Stück war es dann noch okay und dann war es wie so eine Wand. Also wir sind so richtig dann in die Wolken rein und der Nebel war total dicht. Also habe ich wirklich fast noch nie so erlebt. Wir hatten vielleicht so 10 Meter Sichtweite. Genau, also das ist jetzt nicht von uns das Bild, das habe ich jetzt aus dem Internet raus, weil ich da nicht mehr fotografieren konnte. genau, also das, hier sieht man ja noch so Kontraste mit den Felsen, aber wenn du jetzt gar keine Felsen hast, das ist ja im Prinzip nur noch weiß. Also, und beim Hochgehen war schon so, da gab es so eine Stelle, die war halt relativ schmal und es war halt absturzgefährdet. Also es ging, man musste so einen Korridor von 5 Meter ungefähr, den musste man treffen. Und davor war es schon breit und da war halt die Gefahr groß, dass man auch als große Gruppe dann, dass einer da mal irgendwo ausschert und dann eben in so absturzgefährdetes Gelände kommt. Und es war dann gut, mir einen guten Bergführer dabei gehabt, der Stefan, der hat dann quasi mit seinem Smartphone, Gott sei Dank, dass es die Technologie auch gibt, gell? Hat er dann immer geguckt, wo wir gerade sind, mit der Kartensoftware, ist dann vorausgefahren, nicht weit, vielleicht 10 Meter oder so, stehen geblieben, gewartet, sind alle da, okay, wieder neu orientiert, geguckt, wo muss er hin, wieder 10 Meter gefahren, wieder geschaut, sind alle da und so ging das. Und so haben wir uns so Stück für Stück ganz langsam wieder den Berg runter manövriert und es sind alle wieder gut unten angekommen. Dann haben wir gesagt, das ist so ein gutes Beispiel, wie es im Leben auch manchmal ist. Man sieht nichts mehr und dann brauchst du, dann musst du langsam tun, musst dich orientieren und dann Stück für Stück für Stück dich wieder ins Licht vorarbeiten. Genau.
Und alle, die schon mal Skifahren waren, kennen das. Wie grauslich das ist, wenn du nichts mehr siehst. Und dann ist es voll gut, du weißt jemand, der vorausgeht. Du kennst jemanden, dem du folgen kannst. Als ich klein war, waren wir auch mal Skifahren und wir hatten es so ähnlich. Meine Mama nickt schon. Und der Papa ist vorausgefahren und hat die ganze Zeit gesprochen. Und es war kein absturzgefährdetes Gelände. Und vielleicht habt ihr es gemerkt, mein Mann sagt immer absturzgefährdetes Gelände. Alter, das war lebensbedrohlich. Okay? Und es ist gut, dass ich das erste nacherfahre. Das war einfach eine Skipiste. Aber er hat immer wieder nach hinten gerufen. Und wir sind auf Gehör gefahren. Und in dem Moment als Kind habe ich mir da nichts dabei gedacht. Aber jetzt als Erwachsener im Nachhinein denke ich manchmal, boah, ey, die Nerven, die mein Vater gehabt hat. Ist gut, dass er es gemacht hat. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und auch das ist so was Gutes. Ich kann ihm hinterhergehen, ich kann mich darauf verlassen, ich kann immer wieder stehen bleiben und immer wieder hören. Und dann sind wir schon bei meinem letzten Punkt. Nebel bringt Leben. Ich habe gelesen, dass Nebel ein wirklich unverzichtbarer Flüssigkeitsspender ist, der in manchen Teilen von unserer Erde lebensnotwendig ist. Und Nebel kommt sogar in der Bibel vor. 1. Mose 2, Vers 4. Dies ist die Botschaft von der Schöpfung des Himmels und der Erde. Als Gott der Herr den Himmel und die Erde erschaffen hatte, wuchsen noch keine Pflanzen und Sträucher auf der Erde. Denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht regnen lassen. Und es gab noch keine Menschen, um den Boden zu bebauen. Doch Nebel stieg aus dem Erdboden auf und bewässerte das Land. Nebel bringt Wasser mit und Wasser bringt Leben. Und wenn du jetzt so kurz überlegst, wann bist du in deinem Leben so richtig gewachsen? Auf der Couch, wo es gemütlich war. In der Badewanne. Genau, höchstens nach vorne oder in die Breite. Das klingt absurd, wenn ich euch das jetzt erzähle. Aber in unserem Beruf als Erzieherin überlegen wir uns, welche Probleme wir den Kindern machen können, damit sie was lernen. Warum? Damit Kinder lernen, Probleme zu lösen. Warum? Weil sie es halt bei uns Erwachsenen nehmen müssen. Wie viele Probleme werden von Kindern ferngehalten? Altersgerechte Probleme. Ja? Es geht mir nicht um die großen Krisen, die wir vor den Kindern irgendwie fernhalten sollen, weil sie es nicht ertragen können. Es geht mir um die alltäglichen Sachen. Ich habe zu Hause ein Entwicklungsposter ausgepackt, das habe ich per Post gekriegt und habe Felix vorgelesen, guck mal, 5- bis 6-jähriges Kind sollte das und das und das können und unter anderem stand drauf, Schuhe binden. Und mein Felix fängt an zu lachen und sagt, ich trainiere die F-Jugend. 80% können nicht Schuhe binden. Der Rest hat Klettverschluss. Ja, was sage ich ihm? Dann habe ich ihn gefragt, wer bindet denn die Schuhe? Ja, Mama oder Papa. Oder halt ich. Keiner will sie hinfliegen. Ich habe dann kurz geschmunzelt, weil er hat gesagt, ich weiß noch, wie du es uns beigebracht hast. Und ich weiß auch noch, dass ich zu Felix mal gesagt habe, wenn auf dem Fußballplatz einmal dein Schuh aufgeht, werde ich als deine Mutter während des Spiels auf den Platz laufen und dir deinen Schuh binden. Und der Schuh ist nie aufgegangen. Natürlich wollen wir nicht, dass unsere Kinder Probleme haben. Natürlich wollen wir nicht, dass unsere Kinder leiden. Natürlich wollen wir nicht, dass unsere Kinder Krisensituationen haben. Und wenn mein Felix mich mit seinen wunderbaren Äuglen anguckt und um was bittet, dann hat er mich doch auch fest um den Finger gewickelt. Aber wenn sie nicht lernen, Probleme zu lösen, Krisen durchzumachen, das klingt jetzt vielleicht provokant, aber dann, wie sollen sie lebensfähig werden? Es braucht die Korrektur. Es braucht das Miteinander ein Problem lösen. Es braucht die Anleitung auch von uns Erwachsenen. Und glaubt mir, ich bin schon x Tode gestorben, wenn ich zugucken musste, wie bewusst eine schlechte Entscheidung getroffen wurde. Aber nur durch die Erfahrung kann was auch wirklich feststehen. Und den Schmerz auszuhalten, das ist mein persönliches Problem. Das ist dann der Anruf bei meinem Mann, der, wenn ich dann sage, du, ich muss mal kurz weinen, weil das ist furchtbar, der dann sagt, naja, jetzt läuft der Moritz halt abends um 9 von Nagold heim. Das ist nicht schlimm, das bringt den nicht um. Das ist mein Problem. Aber ich brauche jemanden, der mich vielleicht auch liebevoll darauf hinweist. Und nicht, der sich dann mit mir gemeinsam wundert, wenn Erwachsene oder junge Menschen keine Probleme mehr lösen können. Wenn keine Krisen mehr bewältigt werden können. Wenn nur noch Probleme da sind. Wenn keiner mehr die Lösung hat. Wir brauchen einander. Und wir brauchen das nicht in einer Abhängigkeit voneinander. Wenn Korrektur stattfindet, wenn ein Miteinander stattfindet, dann ist so dieser Nebel, der Frucht bringt. Dann entsteht Beziehung. Dann entsteht keine falsche Abhängigkeit, sondern ein Miteinander. Und dann herrscht Liebe. Und dann formt's mich. Und dann bringt Nebel auch Leben. Ich habe keinen Bock, ständig in Nebelzeiten zu leben. Keiner von uns. Aber wir haben auch einander. Wir haben heute Morgen keine Gebetszeit gemacht. Ich lade euch ein, das für euch jetzt zu tun. Wir machen eine kurze Minute der Stille. Ich weiß nicht, ob du vielleicht im Klavier ein bisschen was dazu begleiten möchtest. Wir gehen dann auch relativ zügig dann in das letzte Lied über. Aber nehmt euch mal die Zeit für euch. Was ist für euch jetzt hängen geblieben? Was ist der Nebel? Wo sind wir vernebelt? Was können wir bekennen? Und wenn ihr nachher, wenn du Moritz dann abgeschlossen habt, mutig genug seid, dann nehmt euch ein Geschwisterpaar. Nehmt euch jemanden hier aus den Reihen und bringt's vor Gott. Betet miteinander. Bitte zum Abschluss und dann machen wir so eine Minute kurz Stille. Herr, ich danke dir, dass du mitten unter uns bist. Danke, dass du uns leitest und führst. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns jetzt begegnest. Dass du zu uns sprichst und zu jedem von uns das sagst, was er hören soll und was jetzt wichtig ist. Lass alles andere einfach weggehen, wegfallen. Hilf, Gedanken zu fokussieren. Und lass deine Stimme laut sein. Danke, dass du gnädig bist und in deiner Gnade und in deiner Liebe uns begegnest. Amen.